At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
In gewisser Hinsicht war das jetzt so ein Härtetest, den der Markt bestanden hat. Insofern ist der Markt jetzt attraktiver als vorher. Ich erkläre mal in 3 Minuten 60 Jahre Kapitalmarktforschung. Es ist hoffnungslos.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich endlich wieder back mit Beck. Zurück mit Dr. Andreas Beck, Portfolio-Experte und Mathematiker. Servus Andreas.
Grüß Gott, Mario.
Einige haben dich gefordert natürlich, als es zuletzt richtig stürmisch wurde. Und jetzt bist du da. Jetzt wollen wir heute Licht ins Dunkel bringen. Aber vorher noch was Spannendes. Es gibt nämlich ein neues E-Book von dir. Geld anlegen und davon leben. Das klingt doch mal attraktiv. Vielleicht ganz kurz, worum geht's und warum sollten sich das die Leute jetzt unbedingt gratis natürlich downloaden?
Ja, es kommen ja immer wieder viele Rückfragen von Menschen, bei denen es gar nicht mehr darum geht, Geld zu sparen, sondern wie man Entnahmepläne richtig aufsetzt. Und insofern haben wir mal so ein kurzes Dokument zu Financial Planning geschrieben, mit konkreten Beispielen, kurz und knapp.
Sehr schön. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe es schon vorab lesen dürfen und ihr könnt es euch jetzt natürlich runterladen. Gratis Link findet ihr unten in der Beschreibung. Andreas, kommen wir zur Börse. Da war zuletzt einiges los und dieser Montag, der 5. August, ja, da kannst du dich sicherlich noch gut dran erinnern, auch wahrscheinlich die meisten Anleger zu Hause, da ging es richtig ab. Was war denn da los? Nikkei und Topix mehr als 12% im Minus gewesen.
Ja, das war beachtlich. Die Volatilität ist ja auch extrem nach oben geschossen. Und viele haben ja auch gewartet darauf, dass jetzt endlich mal wieder was passiert an den Märkten. Man darf nicht vergessen, in den letzten Jahren gab es ja immer wieder sehr, sehr starke Einbrüche dann auch, die dann oft sehr kurz waren, ohne dass es jetzt eindeutige Ursachen gab. Ich meine, am Ende kann man sich immer was rekonstruieren. Und also das sah ein bisschen danach aus, als könnte das jetzt wieder passieren. Wir haben uns dann auch umgehört in den Handelsräumen. Und nachdem jeder eine andere Antwort gegeben hat, gab es also offensichtlich keinen wirklichen Grund. In Japan hat es angefangen. Die japanische Zentralbank hat ja ihre Zinspolitik geändert, in homöopathischen Dosen und so. Na gut, und rückblickend muss man sagen, wir haben ja dann auch gleich telefoniert, haben gesagt, machen wir einen Termin aus, weil im Idealfall erwischen wir wieder gerade so einen Regimewechsel. Aber inzwischen hat sich ja dann doch auch wieder viel beruhigt.
Okay, da wollen wir gleich drüber sprechen, ja, wie weit das vielleicht weg war, wo wir gerade stehen, ob das jetzt, ja, Krise, Rezession, es sind ja momentan viele Befürchtungen. Es hat sich auf jeden Fall erstmal beruhigt. Jetzt ist natürlich für viele auch die Frage, kommt das zurück? Dieser berühmte Carry Trade. Du hast gerade gesagt, man, eigentlich, wenn man mit den Leuten hinter den Kulissen spricht, war man sich nicht so einig, aber in der Berichterstattung haben alle gesagt, das war jetzt dieser Carry Trade. Also, der Yen, der dann erst komplett eingebrochen ist die letzten Monate, auf Tiefstand war und dann auf einmal angezogen hat, weil die Zinsen leicht gestiegen sind in Japan. Hat das gar keine Rolle gespielt oder ist
ja
es dann doch mehr?
Also ich habe eine Folie dazu vorbereitet, wo man ein bisschen die letzten 3 Monate sieht im Kontext, was da eigentlich passiert ist mit den großen Märkten. Und vielleicht schauen wir uns das mal an, weil genannt? Rezessionsgefahr in den USA deutlich erhöht. Goldman Sachs, JP Morgan, alle haben die Wahrscheinlichkeit nach oben geschraubt. Ein möglicher Grund, ein anderer möglicher Grund, Blase, KI platzt jetzt. Dann ein möglicher Grund eben die Carry Trades, weil der japanische Yen, das muss man vielleicht dazu sagen, ist ja extrem stark gefallen. Dann hieß es auch gleich wieder, der fällt jetzt erstmal richtig los, aber natürlich fällt er nicht, sondern da gibt es halt Gegenreaktionen.
Währungskrise war ja auch die Rede.
Ja, die Gegenreaktion kam halt von der japanischen Zentralbank, die hat dann gewisse Änderungen in ihrem Verhalten angekündigt und auch eine höhere Zinstoleranz zugelassen bei Langlaufenden. Und seitdem steigt er wieder. Ja, aber das hat jetzt keinen wirklich überrascht, dass es da eine Gegenreaktion gibt. Deswegen, so doof sind jetzt die Carry-Trader auch nicht, dass sie wegen sowas gleich das Handtuch schmeißen müssen. Natürlich hat es welche erwischt, aber schauen wir uns das mal an, was jetzt in den Märkten eigentlich passiert ist. Also ich habe jetzt hier den japanischen Aktienmarkt in dunkelgrün. Ja, ich nehme jeweils immer einen hier an der Frankfurter Börse zugelassenen ETF. Weil dann sehen wir es immer auch aus der Euro-Perspektive. Mhm. Das ist ja sinnvoll, wenn wir dann die Wertschwankungen der Währung sonst mit berücksichtigen müssten. Und dann sieht man also im japanischen Aktienmarkt in den letzten 3 Monaten, ja, er hat sich halt auch wirklich besser entwickelt als der Markt und dann ist er eingebrochen, scharf. Und jetzt, ja, ist eigentlich nichts passiert. Ne? Er steht eigentlich wieder da wie vor 3 Monaten. Sowas kann schon mal passieren. Und was ich eben jetzt sehr interessant finde und was man hier sehr schön sieht, die Kurve drunter, dunkelblau, das ist jetzt der MSCI World. Mhm. Also das ist jetzt ein Index, der extrem dominiert wird von US-Aktien und hier wieder von den Tech-Werten, wo man sagt, da ist jetzt die Blase geplatzt. Und da sieht man auch, dass eigentlich nichts passiert ist. Ja? Schwankung viel geringer als in Japan. Erholung jetzt auch geringer, aber es ist auch nicht viel passiert. Aber wirklich schlecht nach wie vor hellgrün Emerging Markets. Die laufen ja halt schon seit 10 Jahren schlecht. Und hat sich auch nichts geändert. Und am schlechtesten läuft der DAX. Ja, also das ist so das Habeck-Risiko der deutschen Wirtschaft, was hier sich so durchschlägt in den Kursen.
Da hast du dir ja auch schon vor ein paar Wochen, Monaten Sorge gemacht, gerade Handelskrieg und das Thema, dass Deutschland da ja der größte Verlierer wäre.
Nein, um die deutsche Wirtschaft steht es wirklich schlecht. Es war kürzlich eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer bei 3.300 Unternehmen und 37% haben angekündigt, dass sie Produktion ins Ausland verlagern oder dort aufbauen. Und wenn man sich überlegt, dass vielleicht die Hälfte der Unternehmen überhaupt die Möglichkeit dazu hat, sind es praktisch alle. Mhm. Und das ist nur ein Signal, was hier im Moment an Rahmenbedingungen herrscht. Hauptproblem ist jetzt übrigens nicht, würde ich jetzt sagen, diese rot-grüne Politik, sondern Hauptgrund ist schon, dass wir inzwischen so eine komplizierte Regulierung haben, dass die Bürokratieaufwände eigentlich gerade vom Mittelstand kaum noch zu stemmen sind. Und da kommt ja jetzt nochmal ein richtiger Schub mit den ganzen Nachhaltigkeitsreportings, die da geleistet werden müssen.
Also ein EU-Problem
dann. Es ist ein EU-Problem. Und ich sage da vielleicht ein Wort dazu, weil das haben wir uns genauer angeschaut. Es ist hoffnungslos. Es ist deswegen hoffnungslos, weil es wird zwar von Politikern immer wieder versprochen, Bürokratieabbau sei notwendig und wird jetzt angegangen. Aber wir haben uns mal angeschaut, 55.000 Menschen arbeiten für die EU, ja, an den EU-Institutionen und davon arbeiten 33.000 Menschen nur bei der EU-Kommission. Und die Selbstaufbeschreibung der EU-Kommission ist, dass ihre Aufgabe darin besteht, neue Richtlinien zu entwerfen und umzusetzen. Also 33.000 fleißige, gut ausgebildete Menschen, hochbezahlt, arbeiten jeden Tag daran, sich neue Regulierungen zu überlegen. Da ist es komplett absurd, auch nur zu glauben, dass die Bürokratie nicht wächst. Also das geht nur um die Frage, wie schnell und wie viel. Und da haben wir einfach ein Limit erreicht. Auch so viele widersprüchliche Anforderungen. Und genau.
Vielleicht ganz kurze Zwischenfrage dazu. Wir schauen uns gleich noch an, wie du aufgestellt bist. Aber ist es dann auch ein Thema, wirklich zu sagen, Europa, nicht nur Deutschland, sondern Europa fährt auch unter zu gewichten? Oder bist du da noch entspannt?
Ja, schauen wir
uns. Oder weniger zu gewichten?
Naja, das macht ja eh schon jeder. Also schauen wir uns die Marktkapitalisierung an. Es ist ein Trauerspiel, die Euro-Werte im MSCI World. Deutschland sowieso, aber natürlich Frankreich, Italien steht auch nicht viel besser da. Deutschland hatte halt bis jetzt immer noch eine relativ hohe Produktivität und war insofern ein Motor innerhalb der EU. Und jetzt geht diesem Motor der Sauerstoff aus. Deswegen hat es nochmal eine andere Dimension als Frankreich oder Italien, wo schon immer ein interner Wust an Regulierungen bestand, der halt problematisch war für die Unternehmen. Aber wir bräuchten hier dringend eine Gegensteuerung. Aber was ich hier nur sagen will, ist, wenn man sich jetzt die 3 Monate anschaut, eigentlich alle Trends, die die ganze Zeit schon da waren, sind weiter da und eigentlich ist gar nichts passiert.
Es ist gar nichts passiert. Lass uns noch mal ganz kurz zum Carry Trade Japan Yen kommen. Wir haben vor kurzem ein Streitgespräch gemacht mit Markus Krall und da hast du am Ende noch gesagt, ja, Japan könnte eine negative Überraschung werden. Was steckt da jetzt dahinter? Denn viele waren jetzt, ja, dieser Carry Trade, das ist noch nicht ganz vorbei. Und man hat dann ja schon gesehen, dass die Nervosität, du hast es gerade angesprochen, Wohler ist hochgeschossen. Also irgendwie hatte man schon den Eindruck, vielleicht ist das auch hineininterpretiert, da kippt gerade etwas und da werden viele nervös. Also ist dann vielleicht doch mehr, ist es dann vielleicht doch so ein Japan-Problem oder wie schätzt du das ein? Also kommt da noch was?
Also das Gespräch mit Markus Krall, das fand ich insofern sehr gelungen, weil ich glaube, es wurde klar, dass wir beide ein sehr liberales Wirtschaftsverständnis haben. Und dieses liberale Wirtschaftsverständnis basiert darauf, dass selbst dynamische Prozesse in der Wirtschaft entstehen, weil die Unternehmer, die Arbeiter gucken sich den Markt an, reagieren darauf und so entsteht ein Prozess des Lernens, den man von außen nicht steuern kann und man kann ihn auch nicht prognostizieren. Und das ist das eigentliche Problem der Zentralwirtschaft. Mhm. Also Hayek nennt das Anmaßung des Wissens. Wenn ich mir einbilde, ich könnte zentral von Brüssel oder von Moskau aus einen Fünfjahresplan machen, wie ich jetzt die Wirtschaft umbaue, weil die Wirtschaft baut sich selbst um durch Wissen, das dort permanent neu entsteht. Und aus dieser Perspektive ist es halt nicht möglich, weder ein grünes Wirtschaftswunder vorherzusagen, wie es uns vor einem Jahr vorhergesagt wurde, noch ist es möglich, einen Zusammenbruch vorherzusagen, weil die Unternehmen ja auch nicht blöd sind und die fahren auch nicht selber an die Wand, einfach so, sondern die reagieren und machen dann Dinge anders und es gibt immer Verschiebungen. Der Punkt ist der, in solchen komplexen Systemen, Hayek nennt das Musterprognosen, im Unterschied zu Punktprognosen, kann ich nicht konkret was vorhersagen, aber ich kann gewisse Muster vorhersagen. Also es gibt schädliche Handlungen. Und je unflexibler durch Bürokratie und Zentralismus ein Wirtschaftssystem wird, umso weniger ist es konkurrenzfähig mit anderen Wirtschaftssystemen, wo die Unternehmer und die Arbeiter schneller, flexibler reagieren können. Und aus dieser Perspektive ist es so, immer wenn was aus dem Ruder läuft, wird natürlich gegengesteuert. Aber die Kollateralschäden werden umso höher, umso weniger frei sich das System selbst neu finden kann und umso mehr zentral gesteuert wird. Und da kann man sagen, ja, wo sind jetzt die Ungleichgewichte am höchsten? Die sind in Japan extrem hoch. Also wird in Japan wahrscheinlich, werden irgendwelche Handlungen notwendig und die werden wieder Kollateralschäden verursachen. Die machen dann andere Handlungen wieder notwendig und so weiter. Und deswegen habe ich das dort auch erwähnt. Und ja, jetzt ist es zufällig halt auch gerade dazu gekommen, dass die extreme Politik in Japan, die Währungspolitik, die sich ja nochmal unterscheidet und die Zinspolitik international von fast allen anderen Ländern, dass die Ungleichgewichte noch stärker haben ausufern lassen, sodass da eben jetzt erstmal minimal gegengesteuert wurde. Ob das reicht, weiß man nicht. Aber sowas gibt dann immer Verwerfungen, ja, weil sich dann alles wieder neu finden muss.
Aber was ich etwas bedenklich fand, jetzt hat ja die Zentralbank die Zinsen leicht angehoben. Und dann gibt's Probleme und dann wurde gleich gegengesteuert nach dem Motto, also eigentlich wollten sie ja weitermachen, dann hieß es ja, wir machen jetzt doch nicht weiter, wenn die Märkte dann so reagieren oder wenn es Probleme gibt. Also das wirkt jetzt schon so ein bisschen, nennen wir es mal unsicher. Also es wirkt etwas, ja, alles ein bisschen wackelig.
Ja, es ist ein lernendes System. Mhm. Ja. Man, bei uns ja auch. Es wird was angekündigt, dann schaut man, wie reagiert der Markt. Ja, zum Beispiel eben die Idee, dass man jetzt alle dazu zwingt, dass sie Wärmepumpen einbauen. Schlaue Unternehmer haben ihr Unternehmen dann gleich verkauft, weil amerikanische Investoren wussten nicht, dass das eigentlich nichts bedeutet, wenn in Deutschland so eine Ankündigung kommt. Und jetzt ist halt die Wärmepumpenindustrie in der Krise. Es sollten dann als letztes Pelletsheizungen, kam jetzt sozusagen der Vorschlag, dass die als umweltschädlich eingestuft werden und so weiter. So geht es halt hin und her. Also, dass man... Daraus darf man keinen Vorwurf machen. Also die Zentralbank in Japan, die haben jetzt ganz klar kommuniziert, dass sie jetzt moderat höhere Zinsen zulassen werden, vor allem am langen Ende der Zinskurve. Jetzt ist der Markt darauf vorbereitet, hat gewisse Reaktionen gegeben, insbesondere beim Währungskurs. Naja, vielleicht ziehen sie nochmal 10 Basispunkte nach, die sie zulassen, einen höheren Verzinsen vielleicht nicht, aber das war jetzt nicht unbedingt ein Zeichen der Schwäche, sondern so läuft es überall.
War es vielleicht ganz gut, dass mal der ein oder andere Carry-Trader oder wer auch immer mal ein bisschen Schuss vor den Bug bekommen hat, dass es vielleicht manche nicht zu bunt treiben. Also vielleicht war es mal ein erholsamer Schock, ein lehrreicher Schock zwischendurch, der ja auch sehr schnell wieder weg war. Also ist sowas vielleicht sogar positiv?
Also die professionellen Carry-Trader, die arbeiten mit Zinsdifferenzen und mit sehr kurzen Fristigkeiten. Die arbeiten nicht mit der Prognose, dass eine Währung steigt oder fällt. Und die Zinsdifferenz vom Yen zum US-Dollar ist fast noch genauso hoch. Mhm. Und insofern, es kam halt dazu, dass der Yen auch noch im Kurs gefallen ist und jetzt ist er im Kurs gestiegen. Aber ich würde sagen, dass also aus dem, was ich sehe und was ich für Gespräche führe, ist es nicht so, dass da die Carry-Trader jetzt da wirklich in ihrem Geschäftsmodell gestört sind und jetzt sich da alles ändert.
Gab es einen Regimewechsel? Du hast es vorher schon angedeutet. Unterm Strich ist dann gar nicht so viel passiert.
Ja.
Wie sieht's aus? Wo stehen wir gerade?
Also ich zeige mal kurz vielleicht, wo unser Portfolio steht. Und dann, dieses Portfolio wird ja gesteuert, indem wir antizyklisch immer, wenn wir in der Krise sind, die Aktienquote hochziehen. Idee ist, dass wenn ich breit genug streue, dann habe ich kein Ausfallrisiko, welches noch messbar wäre. Und dann kann ich immer diese Marktphasen nutzen, an denen ich besonders viel bekomme von den Unternehmen, wenn ich ihnen jetzt Eigenkapital zur Verfügung stelle. Das heißt, immer in extremen Krisen wird die Aktienquote auf bis zu 100% hochgefahren. Ansonsten haben wir 20% Investitionsreserve. Also eine klassische offensive Portfoliostrategie mit dem Unterschied, dass fast alle anderen entweder die Aktienquote senken in der Krise oder maximal gleich lassen und wir sie eben dann tatsächlich antizyklisch erhöhen. Und da sieht man auch hier, ja klar, die Kursverluste in den Aktienmärkten, dunkelgrün, haben uns jetzt auch getroffen. Und wir haben auch tatsächlich eine Handlung gemacht. Wir haben für ungefähr 10 Millionen Euro haben wir kurzlaufende US-Staatsanleihen verkauft und haben den Aktienmarkt umgeschichtet. Das war aber nur ein Rebalancing, dass wir wieder auf die 80-20-Quote kommen. Also das war jetzt kein echter Regimewechsel. Denn wenn ich mir die Frage des Regimewechsels stelle, dann sind wir bei der nächsten Folie. Dann gibt es ja zwei Kenngrößen. Das eine ist, der Markt muss mindestens 20% gefallen sein, der breite Aktienmarkt.
Das ist er nicht.
Das ist er nicht. Als wir telefoniert haben, sah es noch so aus, als würde das jetzt vielleicht vor der Tür stehen. Da können wir vielleicht nachher noch kurz darauf kommen, warum es nicht, also warum das dann doch nicht passiert ist. Aber das Zweite für uns auch ganz Zentrale ist, ich kann ja diese Risikoprämien, was wird mir eigentlich geboten, wenn ich Unternehmen Kapital zur Verfügung stelle? Die kann man ja am Zinsmarkt, am Anleihenmarkt sehr gut messen. Das ist sozusagen die Risikoprämie zwischen ausfallsicheren Anleihen und noch Investment-Grade Unternehmensanleihen. Und der größte Markt ist hier der amerikanische. Ich habe hier den Chart dabei. Das ist also nicht die Zinsen, sondern das ist diese Differenz, die ich bekomme, wenn ich in Unternehmensanleihe gehe, die noch ein gutes Rating haben, aber eben schon eine gewisse Ausfallgefahr im Gegensatz zu ausfallsicheren Staatsanleihen. Und dann sieht man diese rosafarbene Linie, das ist sozusagen die Toleranzlinie. Wenn ich da reinkomme, kann ich Regimewechsel machen. Wenn ich drüber bin, dann ist sowieso ein Regimewechsel. Das letzte Mal Regimewechsel haben wir auch punktgenau eine Sendung dazu gemacht, war Ukraine-Krieg. Und jetzt sieht man, wir waren halt auf so niedrigem Niveau, also die Risikoprämien, die waren so niedrig wie eigentlich seit 1990 nicht mehr. Und jetzt sind wir ein bisschen normalisiert. Aber wir sind
ein bisschen gestiegen, aber noch weit weg von bedenklich.
Wir sind gerade mal innerhalb von normal, aber wir sind unglaublich weit weg davon, dass wirklich eine Krisenstimmung am Markt geherrscht hätte.
Vielleicht nochmal, das wird sich der ein oder andere wahrscheinlich immer wieder fragen, wie kann das denn sein bei den ganzen Risiken, die wir haben? Also eine mögliche Rezession, eine eher sportliche Bewertung bei schon einigen Aktien, Geopolitik, immer noch Krieg in der Ukraine, Gaza, Israel, Nahosten. Also, du hast es gerade beschrieben, Deutschland hat auch Probleme, Europa schätzen viele auch kritisch ein. Jetzt haben wir noch Japan. Also gefühlt an allen Ecken und Enden lauern Risiken, aber irgendwie interessiert es keinen.
Ja, gibt's zwei Antworten. Die erste Antwort ist, so ein Index ist ja immer so eine konsolidierte Information. Ja, und interessant ist es jetzt, wenn ich in die einzelnen Unternehmen reingehe. Also dieser Index wird von sogenannten Industrieanleihen dominiert. Das sind Anleihen, die emittiert werden mit einem Volumen von mindestens 500 oder mindestens 300, aber normalerweise sind es 500 Millionen Euro oder US-Dollar in diesem Fall. Also es sind große Industrieunternehmen und deren Anleihen. Das ist jetzt nicht der Einzelhandel um die Ecke, der gerade wieder seinen Laden zumacht, sondern es geht hier um große Unternehmen. Und wenn man sich da die Bilanzen anschaut, dann muss man sagen, die sind schon vernünftig aufgestellt. Also die haben diese Niedrigzinsphase genutzt. Die haben auch die Inflation genutzt, um ihre Margen zu erhöhen und ihre Preise zu erhöhen. Und die sind jetzt nicht in der Schieflage, in der viele kleine Unternehmen sind, sondern die haben sich da schon anständig darauf vorbereitet. Aber der Hauptgrund aus unserer Perspektive ist folgender. Wir haben uns das mal eben angeschaut im Detail. Und diese Ratings sind halt doch immer zeitversetzt. Das muss man einfach sagen. So eine Ratingagentur, die arbeitet sauberer als ihr Ruf, behaupte ich mal. Ja. Aber die Ergebnisse, also gerade bei so Plain Vanilla Anleihen arbeiten die sehr sauber, aber die Ergebnisse sind halt doch immer zeitversetzt und gibt dann so einen Branchenbias. Also eine Branche, die halt in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren mal ernsthafte Ausfälle hatte, die wird dann kritischer geprüft als andere. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist jetzt auf jeden Fall so, dass der größte Emittent ist welche Branche?
Bei den Anleihen sind es Autos, Industrie.
Nee, das ist, weil du halt dauernd über Aktien redest. Nein, das sind Banken.
Banken.
Ja, ja, also Finanzdienstleister, Banken und Versicherungen. Also Banken sind der größte Emittent von Anleihen. Ist ja ein Part von der eigentlichen Geschäftsmodell. Und die Banken verdienen halt wieder richtig, richtig gut Geld mit der Zinsdifferenz, die sie jetzt haben. Sieht man ja auch in den Bankbilanzen. Und deswegen sind viele Banken einfach noch mit 3B gerätet, obwohl schon ja, der Markt weiß, die haben bald ein A-Rating. Und ich glaube, dass das auch eine große Rolle spielt. Also, dass sozusagen der dominanteste Emittent in diesen Indizes, dass der eigentlich jetzt gar nicht so große Krisen hat, sondern diese starke Zinserhöhung spült denen wieder mehr Einnahmen in die Kassen. Jetzt gab es natürlich die Tatsache, dass sie in ihren Eigenanlagen mit den Staatsanleihen, den Langläufern, Verluste hatten. Aber durch die inverse Zinskurve ist das jetzt auch nicht so dramatisch. Und alle erwarten ja jetzt schon wieder fallende Zinsen mit der schlechten Wirtschaftslage. Also wenn man so in den Index so ganz reinguckt, dann ist es nicht so irrational, wie es vielleicht erscheint. Und das ist auch nicht der deutsche.
Das ist ja nicht der deutsche Anleihenmarkt. Schlechte Wirtschaftslage, da hast du mir schon eine Steilvorlage geliefert. Rezession ist ja auch ein Thema. Ich glaube, das habe ich gerade bei meiner Aufzählung, ich weiß gar nicht, ob ich es genannt habe. Viele haben sich da ja auch Sorgen gemacht. Das kam ja alles auch zusammen, als die Arbeitsmarktzahlen dann schlechter waren, dann waren sie doch wieder besser. Also das ist ja auch immer so ein bisschen Ping-Pong-Spiel. Wie schätzt du das denn ein? Also wenn man jetzt mal auf die kurz laufenden Zinsen blickt, dann ist da ja eigentlich schon eine Rezession eingepreist, wenn man das einfach mal so interpretiert. Muss es das am Aktienmarkt dann nicht eigentlich auch sein? Also eine Rezession wäre jetzt, sagen wir mal, keine Riesenüberraschung, wenn sie dann doch irgendwann kommt. Oder ist das an den Aktienmärkten wirklich gar nicht eingepreist? Das heißt ja immer so, ach, die träumen alle und die träumen von ihrem Soft Landing und irgendwann wird es dann die harte Landung geben. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Dass das gar nicht eingepreist
ist. Nein, das würde ich auch sagen, das ist nicht der Fall. Also
wir haben ja auch schon gesehen, wenn man jetzt mal auf die Tech-Aktien guckt, die sind ja 20-30% gefallen. Also wenn man sich das jetzt mal anschaut, hatten wir ja eigentlich.
Also genau, vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, dass ich mal darauf komme, wie so Marktdynamiken eigentlich funktionieren.
Gerne, gerne.
Aus Sicht der Portfoliotheorie. Mhm. Also ich erkläre mal in 3 Minuten 60 Jahre Kapitalmarktforschung, wie entstehen eigentlich Aktienkurse und wie entstehen Marktdynamiken. Also angefangen hat es damit, dass man gesagt hat, ein Wertpapier kann ich dadurch bewerten, indem ich die zukünftigen Erträge aufsummiere, die dieses Wertpapier einsammelt und die dann abzinse. Ja, weil ein Ertrag in 5 Jahren ist halt um den Zinssatz von 5 Jahren weniger Barwert als einer, der jetzt gleichkommt. Ja, also wenn ich ein Wertpapier nehme, zum Beispiel eine Aktie, dann habe ich eine Erwartungshaltung, was sind die zukünftigen Gewinne, die dieses Unternehmen erwirtschaftet und dann durch das Abzinsen, das Kontieren sagt man dazu, und dann kommt ein fairer Wert raus. Und so wird es auch in den Lehrbüchern heute noch gelehrt, dass so der Aktienmarkt funktioniert. Also das erklärt erstens, warum die so volatil sind, weil die Aktien, die Unternehmen haben ja erstmal keine feste Laufzeit. Das heißt, wir reden von ganz, ganz langen Fristen. Und das heißt, kleine Veränderungen in der Erwartung der Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens und deren Gewinnentwicklung über die nächsten Jahrzehnte, kleine Änderungen haben über dieses Aufsummieren schon gleich einen großen Effekt auf die heutige Bewertung. Ja, deswegen gibt es manchmal eine Gewinnwarnung von dem Unternehmen und dann gibt es gleich irre Bewegungen und man denkt sich, was ist denn jetzt los? Ne? Dann verdient man halt mal ein Jahr weniger. Aber das Problem ist, dass es eben so eine langfristige Perspektive hat. So, und jetzt ist halt die große Preisfrage, ja, wie kann es dann zu solchen extremen Dynamiken kommen? Und dann fangen sie sich wieder, weil vielleicht gab es überhaupt keine Unternehmensnachrichten in der Zeit. Ja? Und die Antwort ist so, dass man vor vielleicht 40 Jahren zu der Erkenntnis gekommen ist, dass diese Überlegung, ich könne den Aktienmarkt über diese fundamentale Bewertung der Wertpapiere erklären, dass die nicht funktioniert. Also die funktioniert tatsächlich nicht. Damit bekomme ich keinen Erkenntnisgewinn. Und dann hat man gesagt, ja, okay, Vielleicht war der Fehler, dass wir immer gedacht haben, es gibt nur einen Investor, sozusagen den rationalen Durchschnittsinvestor, und der ist der Markt. Und dann hat man angenommen, es gibt mehr Investoren, und zwar Verrückte. Also man hat dann gesagt, es gibt irrationale Investoren, und deswegen gibt es dann diese irrationalen Überschwänge. Ja, Behavioral Finance war so dann das Modethema, was da groß gekommen ist. Dann gab es Fragebögen, haben wir auch Studien zu gemacht, wo wir Händler eben mit so Fragebögen belästigt haben, um herauszufinden, was so die Muster an Fehlern sind, zu denen sie neigen, und warum es dann zu so irrationalen Bewertungen kommt, die ich mit dieser rationalen, fundamentalen Perspektive nicht erfasse. Und dann hat man festgestellt, dass man damit auch nicht weiterkommt. Also die ganzen Portfoliostrategien, die versucht haben, diese Behavioral Finance Erkenntnisse zu implementieren, haben nicht gefruchtet. Ja, ist eigentlich auch schon wieder so ein bisschen tot. Ja. Heute wird alles als Behavioral Finance bezeichnet, ja, aber so die ursprüngliche Zielstellung, die Irrationalität zu messen und dann zu spielen, die hat nicht funktioniert. Okay, und heute ist man soweit. Heute sagt man, die Dynamiken am Aktienmarkt und die Bewertungen bestehen daraus, dass es verschiedene Strategien gibt, die gegeneinander in Konkurrenz stehen. Mhm. Ja, also evolutionäre Portfoliotheorie, Thorsten Hens im europäischen Raum, Andrew Law im amerikanischen Raum sind da die führenden Köpfe. Und damit kann ich halt wahnsinnig viel erklären. Und jetzt gibt es natürlich ganz viele verschiedene Strategien. Warum stehen die überhaupt im Wettbewerb? Die stehen deswegen im Wettbewerb, weil ich kann sagen, die Marktrendite ist jetzt der Durchschnitt, den alle erwirtschaften. Und jetzt, wenn es eine Strategie gibt, die mehr Rendite erwirtschaftet als der Durchschnitt, dann muss das ja auf Kosten einer anderen Strategie gehen. Und da das alle sehen, stirbt diese andere Strategie aus. Ja, warum sollte das noch jemand machen, wenn man sieht, Klar. das funktioniert nicht? Während alle springen jetzt hier auf diese Strategie, die outperformed hat und die wird so groß, aber es gibt ja gar nicht mehr die Underperformance bezahlt, damit die Überperformance mhm. möglich ist, und dadurch kann die nicht mehr funktionieren. Und dadurch poppt wieder was Neues auf, eine neue Strategie, die jetzt plötzlich performt, und so ist es immer ein Wechselspiel zwischen Momentum und Value und Small und Large und Emerging Market und USA und so weiter, weil immer bestimmte Strategien eben nur so lange funktionieren können, bis sie zu groß werden, so ungefähr. Oder man kann es auch mit dem Tierreich übersetzen, die Schafe, die gehen halt dahin, wo am meisten Gras ist, und wenn da halt kein Gras mehr ist, dann ist wieder ein anderer Platz, der, wo das Gras wächst.
Ganz kurze Zwischenfrage, weil da kamen auch vorab einige Fragen auch zum Thema Small Caps und ja, was sich da anbietet. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann muss man entweder, wenn man auf eine Strategie geht, wie zum Beispiel Small Caps, dann muss man die im Zweifel sehr lange durchziehen, weil die können ja nicht ständig alle überperformen. Also wenn ich jetzt sage, ich suche mir jetzt alle aus, weil die Leute verstehen das vielleicht manchmal falsch, es heißt ja dann, es gibt hier die Small Cap Prämie, es gibt hier Value, und die denken dann vielleicht im Zweifel, ja, die hole ich mir jetzt alle und die performen alle immer out, so, oder zumindest dann, also wie geht man daran? Also sucht man sich dann eine aus und zieht die dann besonders langfristig durch, oder wie macht man das dann? Weil wenn man alle hat, dann fressen sich die ja wahrscheinlich wieder gegenseitig, dann kann ich gleich ein bisschen kaufen wahrscheinlich.
Kommen wir gleich dazu, aber nur eins. Jetzt ist es natürlich naheliegend, wenn ich das alles so beschrieben habe, dass ich dann ein Messverfahren untersuche, um zu sehen, wie gerade ein Faktor geladen ist. Mhm. Ja, also zum Beispiel im Moment macht niemand mehr Small Caps.
Wir sind auch sehr also günstig bewertet.
Muss das jetzt wahnsinnig performen? Ja, während alle machen Tech, ja. Mhm. Aber so ist es eben. Also das hat nicht funktioniert. Ja. Da ist wirklich ganz viel Papier produziert worden, auch von den großen ETF-Häusern. Auch wir haben da Projekte gemacht, Faktor-Timing und solche Geschichten. Das hat nicht funktioniert. Also unter uns gesagt, die Small Caps müssten schon seit 5 Jahren brutal outperformen. Sie machen es halt nicht.
Also glaubst du da langfristig noch dran?
Ja, nein. Jetzt ist natürlich so, also wenn ich nicht hüpfen kann zwischen verschiedenen Strategien, sollte ich mich auf eine Strategie festlegen. Die sollte so breit gestreut sein, dass es mir nicht so wichtig ist, ob jetzt die Faktorprämie kommt oder nicht, oder die besondere Strategieprämie. Ich soll halt vor allem, muss ich dann treu bleiben. Ja, also die Zeit für Value wird schon wieder kommen und für Small Caps wird auch kommen. Aber es ist auf jeden Fall ganz ungewöhnlich, dass jetzt so lange diese Prämien nicht da waren, aber so what. Aber was ich eigentlich sagen will, ist jetzt Folgendes. So, jetzt schauen wir uns mal den realen Markt an. Und sozusagen die einfachste Art, wie ich jetzt arbeiten kann, ist, dass ich sage, es gibt nur 3 Strategietypen, um den Markt zu erklären. Es gibt einmal die Fundamentalisten. Das sind die, die sich die Aktienbewertungen anschauen und die zukünftigen Gewinne
schätzen. Die wirklich noch rechnen.
die wirklich noch rechnen, die zukünftigen Gewinne schätzen, diskontieren und dann einen Fair Value festlegen. Und wenn die Aktien drüber ist, wird verkauft, wenn sie drunter ist, wird sie gekauft. Okay, das sind die Fundamentalisten. Das ist so die klassische Lehre, ja. So, und dann gibt's jemand, die nenne ich jetzt mal, also das ist jetzt irgendwie ein bisschen irreführend, weil da gibt's jetzt, aber ich nenne die jetzt mal Chartisten, weil das trifft's am besten, ja. Es ist keine Charttheorie im klassischen Sinne, aber es trifft es trotzdem am besten. So ein Chartist macht Folgendes. Dem ist es wurscht, ob das Unternehmer Geld verdient oder nicht. Der stellt fest, da steigt gerade was. Und das dann will ich mitmachen.
Das klassische Momentum.
Ja. Da will ich mitmachen. Ja? Also der schaut sich nicht die Aktie an, sondern schaut sich den Kurs an. Und dann hat er 1000 Kennzahlen, um diesen Kurs anzuschauen und zu messen, wann ist jetzt der richtige Einstiegszeitpunkt. Das nenne ich jetzt mal Chartist, weil die eben sozusagen den Kurschart anschauen und nicht die Fundamentaldaten dahinter. Und jetzt ist jetzt kann man sagen, es gibt sozusagen verschiedene Phasen. Also es gibt dann eben eine Phase, da interessieren sich die Chartisten überhaupt nicht für eine Aktie, weil sie ja lange dahin gedümpelt hat. Okay, dann passiert was in dem Unternehmen, das verdient plötzlich wieder Geld. Ja, die fundamentalen Daten bessern sich. Das heißt, die Value-Investoren springen jetzt drauf, die Fundamentalisten springen drauf. Dann entsteht ein Chart. Und erst nachdem dieser Chart entstanden ist, erkennen jetzt die Chartisten, oh, something is happening.
Da geht was.
Und dann gehen die rein. Und dadurch, dass eben jetzt die dann auch noch reingehen, ziehen die den Kurs so hoch, dass die Fundamentalisten sagen, oh, jetzt bin ich aber über meinem Wert. Und die steigen dann schon wieder aus. Und irgendwann wird dann so viel schon rausgegangen, dass die neu reingehen, nicht mehr ausreichen. So, dann entsteht so ein Platon und dann fängt es an zu fallen. Mhm. Wenn man jetzt fällt, dann ist eine kritische Phase, weil es die Chartisten sagen, oh, es fällt. Was mache ich in dieser Aktie? Und gehen raus. Die Fundamentalisten gehen aber noch nicht rein, weil sie ist noch zu teuer. Und dann bricht es halt erstmal ins Bodenlose. Mhm. Ja? Bis dann die Chartisten alle wieder draußen sind und dann die Fundamentalisten wieder anfangen zu kaufen. Und so kann man dieses extreme Wechselspiel an den Börsen beschreiben. Und in der Theorie spricht man jetzt eben dann von diesen Fundamentalisten, von diesen Chartisten und dann dazwischen die sogenannten Noise Trader. Noise Trader, das sind so die Privatanleger, die mal das machen und dann machen sie mal das und dann machen sie mal das. Also, und die Noise Trader, die machen dann so diese extremen Überschwänge. Also die springen dann auf den Zug auf. Da sind eigentlich die professionellen Chartisten schon gar nicht mehr dabei. Dann wollen die auch noch mit rein. Ja?
Also die sind entweder viel zu spät beim Kaufen oder dann verkaufen dann eher auf dem Tief.
So wie ja, genau.
Am 5. August dann beim Washout dann.
Also diese beiden professionellen Gruppen, ja, das würde sich noch erklären lassen. Aber doch, dass die Noise Trader dann wie so ein Katalysator dann nochmal da reingehen, dadurch geht halt echt die Post ab. So, und das ist, damit kann ich eigentlich sehr viel, sehr gut erklären. Und das zeigt jetzt auch, wieso Märkte in der Verfassung sind. Also die erste Frage, die man sich dann stellen muss, ist, wer ist denn eigentlich in der Mehrheit? Gibt es mehr Fundamentalisten oder mehr Chartisten?
Chartisten, das weiß ich.
Ja, es gibt eigentlich fast nur Chartisten. Denn wir haben ja jetzt diese Dominanz von ETFs, die marktkapitalisierend sind. Und marktkapitalisierender Index ist ein Chartist. Mhm. Ja, der kümmert sich ja überhaupt nicht um fundamentalen Kennzahlen, sondern das, was am besten gelaufen ist, wird am höchsten gewichtet. Ja, also das, was am teuersten ist an der Börse, wird am höchsten gewichtet. Und dann die ganze Presse, alles springt ja immer nur darauf an, was jetzt in der Vergangenheit gut gelaufen ist. Klar. Und dann gibt es die Stories, warum es gut gelaufen ist und so. Also wenn man sich das mal wirklich anschaut, dann gibt es halt extrem viele, die auf diese Trends aufspringen. Ja? Und ja, und jetzt gibt es halt dann ja Nvidia, dann geht es halt ab, dann geht halt die Post ab. Irgendwann ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, obwohl sie gerade am Zenit sind, wahrscheinlich in der Konkurrenzsituation, welche Margen sie nehmen können für ihre Chips, haben sie trotzdem einen KGV von 107. Ja, okay, dann bricht es halt. So, und jetzt könnte halt sein, dass eine Gegendynamik entsteht und plötzlich die ganzen Chartisten raus wollen. Und so lange, bis dann die Fundamentalisten wieder kaufen, da ist halt ganz, ganz, ganz viel Luft nach unten. Ja? Und auch der japanische Aktienmarkt war jetzt fundamental getrieben. Oh, die Unternehmen sind aber billig. Jetzt hat sich's rumgesprochen, der Fundamentalisten. Jetzt hat man angefangen, die Value-Investoren alle groß Japan überzugewichten. Okay, es kam ein Trend, ja, in Japan.
Dann schreibt die Presse drüber.
Und schreibt die Presse drüber und dann, und auf einmal kommen dann die Chartisten, dann kommen die Privatanleger, kaufen auch wieder einen Japan-ETF. Und, okay, und da gab's halt jetzt so einen Trendbruch. Volatilität hoch und zack. Und dann ist halt jetzt die große Frage, entsteht jetzt so eine Dynamik oder nicht? Und die ist nicht entstanden.
Weil, da gab es ja auch interessante Zahlen, die Privatanleger haben eigentlich den klassischen Fehler gemacht, gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, hätte ja auch weiter runtergehen können, haben verkauft und die Profis haben eher gekauft. Braucht es das dann, dass dann die Großen reinsteigen, um sowas dann aufzuhalten? Also wenn die jetzt theoretisch auch noch verkaufen würden, dann wäre es wahrscheinlich unangenehm, oder?
Das ist halt wirklich, das weiß man in dem Moment wirklich nicht, was passiert. Ja? Weil die Märkte brechen ein, sagen wir mal 10%. Natürlich kriegen jetzt viele kalte Füße. Und wollen raus. Vielleicht haben sie auch schöne Gewinne gemacht in den letzten Jahren und dann fühlen sie sich auch richtig gut, wenn sie rausgehen und ein bisschen was sichern. Die Profis, die sind ja nicht so frei wie der Privatanleger. Die haben ja in der Regel Risikobudgets, wie viele Aktien sie halten dürfen. Und wenn dieses Risikobudget zu Ende geht, dann haben die halt ein Problem. Ja, und dann müssen sie raus. Und da ist es aber so, dass je niedriger die Zinsen, umso hysterischer müssen die Professionellen handeln. Weil die haben ja alle Aktien, Anleihen im Portfolio, in der Regel anleihenlastig, und darüber haben sie dann planbare Zinserträge, und die Zinserträge machen ihnen den Rücken frei für Risikoanlagen. Und wenn die Zinsen sehr niedrig sind, dann müssen die wahnsinnig scharf kalkulieren.
Also damit hohe Zinsen eigentlich stabilisieren den Markt.
Absolut, ja. Ja, mit niedrigen Zinsen, das ist ja das Verrückte. Als die Zinsen so niedrig waren, konnten die Institutionellen deutlich niedrigere Aktienquoten fahren als jetzt, wo die Zinsen hoch sind. Obwohl man denken würde, jetzt sind die Zinsen hoch, jetzt sind ja die Anleihen wieder interessanter. Mhm. Aber tatsächlich nur, wenn die Anleihen vernünftige Zinsen bieten, habe ich in diesem Spielfeld, wo ich langfristige Zahlungsverpflichtungen mit meinem Portfolio abdecken muss, den Rücken frei, dass ich überhaupt Aktienpositionen aufbaue. Und da ist der Markt halt im Moment wirklich super, ja, weil die Zinsen wieder großartig. Dann kamen jetzt noch die Kursgewinne, die vereinnahmt wurden. Mhm. Und ganz, ganz viele Marktteilnehmer haben auch früh, als die Zinsen wieder hoch waren, angefangen, auch ihre Aktienquoten wieder auf normal zu ziehen. Die haben jetzt alle diese Gewinne noch in den Büchern. Das ist, also insofern, dass jetzt hier die Brust noch breit war und es nicht zu einer Verkaufswelle kam, das kann man jetzt auch so begründen. Aber es hätte natürlich auch anders kommen können.
Klar.
Und das Extreme ist halt, wenn da gewisse Schwellen gerissen werden, dann entsteht so eine Eigendynamik. Und die ist halt jetzt nicht entstanden, hätte aber entstehen können.
Ja. Ist das Glas also jetzt eher halb voll? Du sagst ja immer, eigentlich ist es immer halb voll und halb leer zur gleichen Zeit, aber ist es jetzt, was du gerade beschrieben hast, sind wir sehr kurz vor Zinssenkungen auch in den USA. Wie schätzt du das ein? Weil gerade hast du ja schon erklärt, dass die hohen Zinsen oder höheren Zinsen ja eigentlich auch durchaus Vorteile haben. Wenn die jetzt oben bleiben würden, dann würde es wahrscheinlich auch heißen, dass die US-Wirtschaft nicht komplett die Bauchlandung macht. Also, wie schätzt du das gerade ein, bevor wir uns gleich anschauen, wie du aufgestellt bist? Wo stehen wir aus deiner Sicht gerade?
In gewisser Hinsicht war das jetzt so ein Härtetest, den der Markt bestanden hat. Insofern ist der Markt jetzt attraktiver als vorher. Ja, also offensichtlich haben nicht alle darauf gewartet, auf den ersten Impuls verkaufen zu können. Die Marktkennzahlen haben sich gar nicht groß geändert. Ja, die amerikanische Wirtschaft wird auch nicht ewig boomen. Jetzt haben wir die Wahlen, die dann schon Einfluss haben werden, auch auf die Geldpolitik in den USA. Und dann vielleicht auch auf die Stärke vom US-Dollar. Aber es hat sich ja, also vom Markt her hat sich gar nicht viel geändert, aber der Markt hat jetzt so einen gewissen Stresstest überstanden. Man hat gesehen, okay, da gibt es doch viele Investoren, die nicht willig sind, sofort zu verkaufen, wenn die Volatilität nach oben geht. Und im Prinzip ist der Markt damit jetzt attraktiver bewertet als vorher.
Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Wollen wir noch kurz gucken, wie du aufgestellt bist?
Nee, gerne mal einen Blick ins Detail. Keine Anlageberatung, aber es ist ja immer interessant, wie so ein Portfolio dann im Detail eben dann tatsächlich aussieht. Ich sag mal, in einem professionellen Umfeld gemanagt. Also die 80% Aktienquote, hier mal alle Wertpapiere aufgelistet. Wie gesagt, keine Anlageempfehlung, aber sicher für viele interessant. Ja, man sieht, wir machen einen Gleichwertindex. Wir orientieren uns an den Unternehmensgewinnen und das führt dazu, dass die USA nicht so extrem gewichtet sind wie beim marktkapitalisierten Index, aber auch hochgewichtet sind. Also wir haben jetzt hier über die Hälfte, also etwas über 40% in den USA. Natürlich auch viel, aber das geben die Gewinne halt her, die in diesem Markt gerade entstehen. Und das hat sich halt schon sehr, sehr gut auch angefühlt jetzt US Treasuries zu verkaufen, also amerikanische Staatsanleihen zu verkaufen. Am 7.8. haben wir die verkauft und haben umgeschichtet. Wie gesagt, im Moment ist der Markt attraktiver als vor zwei Wochen. Das ist gar keine Frage.
Und so. Kursgewinne bei den Anleihen, die Rendite ist ja ordentlich nach unten gefallen. Also das war ja fast perfektes Timing dann, oder? Na.
Das war ein gutes Timing, ja. Aber das sind ja, klar, das war schon gutes Timing. So, und jetzt die Investitionsreserve, das ist vielleicht das Spannendere, weil die Investitionsreserve, die dient ja jetzt vor allem dazu, dass ich in den Krisen auch gut verkaufen kann. Und in der klassischen Welt heißt es, ich kaufe 10-jährige US Treasuries und 10-jährige Bundesanleihen, weil die besonders liquide sind und die besonders nachgefragt werden im institutionellen Umfeld, wenn die aus dem Risiko gehen müssen. Ja, im Moment sieht man, wir haben über 12% Gold- und Schweizer Franken-Anleihen. Und das liegt halt daran, dass man schon damit rechnen muss, dass die Amerikaner ihre lockere Geldpolitik, egal wer die Wahl gewinnt, fortführen werden. Und dass dann, also es ist echt kein Geheimnis, was ich jetzt hier sage, und dann wird die amerikanische Zentralbank gezwungen sein, wieder Staatsanleihen zu kaufen, weil das jetzige Defizit wird sie auf Dauer am Markt nicht platzieren können. Noch dazu, wenn sie die Zinsen senken wollen. Und also es gibt einfach viele Gründe, warum man jetzt sagt, man reduziert auf der Sicherheitsseite den US-Dollar. Ja. Und jetzt steht es um den Euro auch nicht viel besser. Wenn man den jetzt auch noch reduziert, dann ist man halt im Schweizer Franken.
Und den Yen steht es auch nicht so richtig gut.
Nee, also. Den steht es auch nicht so gut. Und der Schweizer Franken hat jetzt vor allem noch einen Vorteil. Wenn ich da langlaufende Anleihen kaufe, ist es so, dass es für die Schweiz schon, also fundamental ist es ja sowieso mit Abstand die beste Währung. So wie die D-Mark früher einem italienischen Lira überlegen war, so ist der Schweizer Franken dem Euro überlegen. Aber die Schweizer Wirtschaft ächzt natürlich schon unter diesem permanenten Aufwertungsdruck.
Ich wollte gerade sagen, wie lange kann das gut gehen? Also das, wenn da alle rein, weil wir haben ja früher bei der US-Dollar sicherlich noch angesehen, da sind ja auch mittlerweile viele kritisch. Der Euro auch nicht so. Also
naja, die Schweizer
will ja jeder in den Schweizer Franken.
Ja, was können die Schweizer machen? Sie können die Zinsen senken, weil die Schweizer Wirtschaft ist sowieso angepasst an eine Deflation. Eine Deflation bedeutet ja eigentlich, dass die Menschen immer reicher werden. Ja, weil ihr Geld immer mehr wert wird. Mhm. Ja, also eigentlich ist ja Deflation ist erstmal, wenn sie im Rahmen bleibt, etwas, was einen Wirtschaftsraum immer vermögender macht. Und die Schweizer sind dann schon fast daran gewöhnt, dass sie permanent eine leichte Deflation haben. Und wenn da der Druck zunimmt, also ich glaube, nach den Wahlen in den USA wird der Druck zunehmen, dann kann ich mir vorstellen, dass die Schweizer auch als allererstes wieder Negativzinsen einführen werden. Und wenn ich dann jetzt noch 10-jährige Anleihen kaufen kann mit 1,2% Coupon, dann ist es attraktiver als eine amerikanische Anleihe mit 5% Coupon. Ja. Nichtsdestotrotz, vielleicht auf der nächsten Folie, ein paar Euro- und US-Dollar-Anleihen haben wir schon auch noch. Insgesamt jetzt nur noch 8%, wird weiter weniger. Ich habe gesehen, hier am Ende sind auch noch zwei Schweizer Franken-Anleihen, weil die haben nicht alle draufgepasst. Und da sind wir zum Teil sehr lang unterwegs. Also bei US-Staatsanleihen 40, 42, 43 sind so Laufzeiten. In der Bundesrepublik sind wir eher kurz unterwegs. Aber das ist jetzt so das Sicherheitsportfolio, was wir haben, mit dem Ziel, dass wenn es wirklich wieder scheppert an den Märkten, dass wir handlungsfähig sind.
Scheppert es noch ein paar Mal? Also es ist natürlich auch so eine gewisse Erfahrung, eine Gefühlssache, aber jetzt denkt man ja oft an das zurück, was gerade war, dieser klassische Recency Bias. Und irgendwie wird es einen nicht überraschen, wenn es vielleicht in ein, zwei Wochen wieder ein bisschen was kommt. Was sagt dein Gefühl? War es das jetzt erstmal? Oder war es der Anfang? Saisonalität ist ja jetzt auch nicht so berauschend. August, September, die Wahlen in den USA. Also oder passiert gerade deswegen nichts, weil eigentlich alle damit rechnen, dass es unangenehmer wird?
Ja. Also ich mache ja sehr ungern Prognosen, aber was wir schon machen und versuchen zu bewerten ist, die Marktverfassung ist ja insofern interessant, als praktisch die gleiche Qualität an Informationen zu unterschiedlichen Marktreaktionen führt. Und es gibt halt Märkte, wo negative Informationen, die nicht weltbewegend sind, aber halt negative Informationen sind, gleich zu echten Marktverwerfungen führen. Und dann gibt es Märkte, wo negative Informationen gar nichts passiert. Aber sobald ein bisschen eine positive kommt, geht es gleich nach oben. Ja. Also es gibt schon so Marktstimmungen, die man da sehen kann, wie der Markt mit Informationen umgeht. Und da würde ich schon sagen, sind wir im Moment noch in einem ungewöhnlich robusten Markt. Also es kommen ja doch immer wieder negative Nachrichten, auch in den USA, auch zum Beispiel jetzt Regulierung der Tech-Unternehmen. Gab es jetzt ein weitreichendes Urteil bei einem amerikanischen Gericht, da hätte früher der Aktienmarkt auch 10% einbrechen können. Und jetzt ist erstmal egal. Also im Moment ist der Markt schon sehr robust. Natürlich kann immer was Größeres passieren, was den Markt immer bewegt. Aber diese Hypersensibilität, die man in manchen Marktphasen sieht, die ist im Moment auf jeden Fall nicht da.
Sehr schön. Also bleibt weiter in Japan. Du hast gesagt, Ungleichgewichte, gut, das ist schwer zu prognostizieren, aber das ist auf jeden Fall ein Risiko, auf das du weiter schaust. Oder was ist gerade das, wo du sagst, das ist am unberechenbarsten und wenn es schief geht, dann ist es vielleicht wirklich eine Wucht. Gut, die Unknown Unknowns, die kennen wir natürlich heute noch nicht. Aber die Rezession, habe ich jetzt gemerkt, die macht dich jetzt nicht, die mögliche Rezession, nicht nervös.
Nee, die Rezession macht mich nicht nervös. Also die macht auch deswegen nicht nervös, weil die Zentralbanken haben ja alle Handlungsmöglichkeiten. Die Zinsen sind oben, das heißt, die haben alle Handlungsmöglichkeiten. Eine Rezession in der Hochzinsphase ist was anderes als eine Rezession in der Niedrigzinsphase. Man muss sich alles anschauen. Klar, die großen Risiken sind nach wie vor eine Eskalation, natürlich China-Taiwan und auch vielleicht sinnvoll für die Gesellschaft, aber auf jeden Fall für den US-Aktienmarkt. Dramatisch wäre eine ernsthafte Regulierung der Tech-Unternehmen mit ihren Monopolrenditen, also gerade der Plattformökonomie. Da muss man mal sehen, wie es da weitergeht. Das ist ja aber interessant, dass in diesen Punkten, die dann für die Börse so relevant sind, sich Trump mit seinem Team von Harris mit ihrem Team gar nicht unterscheidet. Aber man muss sehen, was dann passiert.
Andreas, schon mal herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Ich habe noch eine spezielle Frage für dich von einem jungen Zuschauer. Ich glaube, der freut sich sehr. Ich hoffe, du schaust gerade zu. Und zwar, Herr Beck, was würden Sie einem 18-Jährigen mit auf den Weg geben, finanziell und menschlich?
So Fragen kann man nicht allgemein
beantworten. Schwere Frage.
Ja, auch wenn sie einfach ist, trotzdem sehr schwer. Kann man nicht allgemein beantworten. Also
im Zweifel bescheiden bleiben und nicht zu viel wollen beim Investieren.
Naja, sagen wir mal so, Bildung ist halt das A und O. Und da würde ich sagen, ist der Konkurrenzkampf geringer als früher. Ich habe zu meinen Kindern schon immer gesagt, ihr habt das Glück, wenn ihr richtig lesen und schreiben könnt, dann gehört ihr schon zur Elite. Das scheint sich zu bewahrheiten. Mit richtig lesen und schreiben meine ich auch kritisch Texte lesen können und so. Also ich glaube, Bildung ist das A und O. Und die Finanzen sollte man einfach aufstellen. Also es gibt ja dann doch auch Leute, die gerade in der Corona-Phase das zu ihrem Lebensinhalt und Hobby gemacht haben. Und immer wenn sie heimkommen, als erstes die Kurse checken, ist halt total sinnlos, weil es gibt einem keine Info. Ja, der Kurs ist halt höher oder niedriger als gestern, aber es gibt einem eigentlich keine Lebensinfo und auch keine Handlungsinfo. Also man sollte sich vielleicht eher auf das konzentrieren, was eine Relevanz hat dann für den Alltag.
Sehr schön, Andreas. Herzlichen Dank dir. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben. Natürlich den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare und natürlich das E-Book. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Danke dir, Andreas. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.